Wir haben einige Gäste heute Morgen, herzlich willkommen. Einige sind während der Anbetung eingetrudelt. Wünschen euch Gottes Segen. Schön, dass ihr hier in unserer Mitte seid. Wir sind da in 2. Mose, Kapitel 20. Und jeder weiß, was da drin steht. Ich wollte nebenbei noch, Dagi, wolltest du ein Treffen machen nach dem Gottesdienst? Nicht nötig?
Ich habe Zettel gehört, wer einen braucht, kann zu mir kommen.
Ja. Also wenn irgendwie Fragen sind wegen unserer Urlaub in Heroldegg, klopf bei Dagi an. Im Auto auf dem Weg zum Gottesdienst hatten wir, wir beten ja im Auto auf dem Weg zum Gottesdienst, damit wir zur Ruhe kommen. Ich fahre und mache die Augen zu, wie man immer macht, wenn man betet. Und wir kommen dennoch hier an. Und haben gedacht, dann einige Leute, die nach Heroldegg möchten, aber denen es schwer fällt aus finanziellen Gründen. Und ich habe, meine Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe den Kindern gesagt, ja, es ist ein Problem, ich weiß auch darüber, dass es für einige schwierig wird, beziehungsweise vielleicht unmöglich aus finanziellen Gründen. Und ich habe denen gesagt, ich mag aber nicht im Gottesdienst irgendwo der Gemeinde immer anhauen. Andererseits steht es im Neuen Testament, let your needs be known, tut eure Not kund. Und da gibt es ein feines Unterschied zwischen der Gemeinde anhauen und sagen, hier, ihr müsst was geben und sagen, da ist eine Not da. Wenn du Freude hast zu geben, gib. Und ich steige aus dem Auto, etwas verspätet heute Morgen und mache meine Bürotür auf und finde einen Umschlag auf meinen Schreibtisch. Für bedürftige Heroldegg-Urlauber. Und da drin ist eine Menge Knete. Ich sage euch nicht viel, viel, sondern seid ihr alle plötzlich bedürftig hier. Aber ich kann sagen, wenn derjenige das hundertfach zurückbekommt, was er hier reingetan hat, dann hat er ein Lotto gewonnen. Also, herzlichen Dank. Und wenn Not da ist, bitte meldet euch. Unser Vater ist ein Vater, der gerne hilft. Und wenn er so ist, sollten seine Kinder auch so sein, oder? Unsere Kinder haben mal ein Lied gelernt auf eine Kinderkassette. Und ich will es nicht versuchen zu singen, aber sinngemäß geht es, das Geben, Geben ist das Schönste, was es gibt. Und Jesus sagt, schmecket und sehet. Wir müssen es tun, um zu erleben, dass Geben gut ist. Jesus, wir bringen dir dein Wort und bitten dich, dass du es in unserer Mitte lebendig machst. Segne du dein Wort, denn wir sind hungrig und durstig nach dein Wort. Sende du uns deinen Heiligen Geist, denn dein Geist macht es lebendig. Ja, dein Geist bringt uns in diese Gemeinschaft, wonach wir uns sehnen. Dann im Grunde genommen hungert es und dürstet uns nach Gemeinschaft mit dir. Und du bist das Wort. Und wir wollen lernen, dich zu lieben und dich zu suchen vom ganzen Herzen. So segne uns, unsere Geschwister, die heute Morgen nicht hier sind, aus irgendeinem Grund. Segne sie, Herr, da, wo sie gerade sind. Wenn sie krank sind, heile und richte du sie auf. Wenn sie entmutigt sind, so ermutige du sie. Wenn sie unterwegs sind bei Verwandten, Freunden, wenn sie müde sind, Jesus, stärke, richte du sie auf. Wir bitten dich für deinen Segen auch hier für diese Stadt, alle Gläubige, die sich versammeln in deinem Namen, alle Menschen, die dich suchen von ganzem Herzen, offenbare du dich und segne unsere Geschwister in diese Stadt, in diesem Land, Herr, dieses Land, das dich so sehr braucht. Und wir denken dabei an viele, die doch nicht gehört haben, Herr. Dein Wort überhaupt nicht kennen. Die wissen nicht einmal, wer Jesus eigentlich ist. Und wissen gar nicht, dass er auferstanden ist und lebt. Und mitten unter uns ist und uns näher ist, als wir das jemals ahnen könnten, Herr. Nicht nur für uns, sondern für Menschen, die verloren sind. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist, dass du herausgehst und suchst diesen einen. Das eine Lamm, das verloren, verletzt, verwundet ist. Und dass du es zurückträgst. Und das ist Gnade. Denn du bist der Gott, der die ganze Welt trägt auf seinen ewigen Armen. Und dafür danken wir dir, Herr. Amen. 2. Mose Kapitel 20. Und wir hatten da so irgendwie aufgehört, so mittendrin in 5. Oder auch in 4, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wir hatten angefangen, in Apostelgeschichte Kapitel 17 zu lesen und ich habe das nicht ganz zu Ende gelesen. Ich habe die Zeit mit 10 Minuten überzogen und bin dennoch nicht fertig geworden. Und dieses Gefühl habe ich fast immer am Sonntag, morgens wie auch abends, eher morgens als abends. Denke, du hättest dich ja viel besser vorbereiten können. So betet auch für uns, die wir dienen, hier im Hauskreis, in der Bibelstunde, im Gottesdienst, am Wort, auch in der Seelsorge, dass Gott uns hilft, euch das Brot so zu brechen, dass ihr satt und gestärkt in die Woche hineingeht. Ich lese einfach die ersten Verse hier aus Kapitel 20 und dann möchte ich auch zu Kapitel 17 von der Apostelgeschichte zurückkehren. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Wir haben gesehen, dass Gottes Name Ich Bin ist. Und dass Ich Bin der Herr ist. Der Herr ist ein Herrscher. Und wir haben gesehen, dass das Wort hier, das Wort Gottes, für diejenigen geschrieben worden ist, die aus Ägyptenland herausgeholt wurden, befreit aus Ägyptenland. Das ist dann sinnbildlich für sein Volk, oder? Und nicht für die Heiden. Diese Worte sind geschrieben für das Volk Israel, beziehungsweise für uns. Diese Worte akzeptieren Menschen in der Welt nicht. Und es nützt nichts, dass wir diese Gesetze versuchen, unseren Nachbarn aufzudrängen. Es ist oft so, dass wir verführt werden, auch gedanklich. Ne? Mein Nachbar lebt mit der Frau, ist nicht einmal verheiratet. Was erwarten wir denn sonst von einem Menschen ohne Gott? Wir richten sie, ja, mit denen esse ich nicht. sitze an keinem Tisch mit einer, der mit einer Frau zusammenlebt und nicht verheiratet ist. Ja, wenn du nicht willst, dann ist okay. Jesus hat es getan und er wurde dafür kritisiert, sogar von seinen eigenen Jüngern. Die Bibel sagt, wir sollen es nicht tun mit Menschen, die gläubig sind. Behaupten sie, seien Christen, in der Gemeinschaft der Christen leben und dann solche Dinge tun. Mit denen sollen wir die Gemeinschaft meiden. Aber nicht, das Gesetz ist nicht geschrieben für Menschen, in der Welt ist es für uns geschrieben. Wenn wir das Gesetz nicht halten können, wie sollen dann unsere armen Nachbarn das jemals schaffen? Das ist völlig unmöglich, oder? Warum laden wir andere Menschen solch eine Last auf? Wir haben mal Brüder in Anführungsstriche, die über Jahre, ich weiß nicht, ob sie noch kommen, die kamen immer in der Bahnhofstraße und haben da gepredigt. Sie haben regelrecht alte Apfelsinkisten mitgebracht, haben sich draufgestellt, die Bibel aufgeschlagen und haben das Gesetz den Heiden, verkündigt und die verdammt. Ich bin der Ansicht, solche Menschen sollten lieber die Klappe halten. Die stehen Jesus im Weg, die stehen Gott im Weg, genauso wie die Pharisäer zu Jesus Zeiten. Und das werden wir heute sehen, wenn es darum ging, um Gesetze halten. Ja, sie haben sogar die Gesetze genommen, um Gott selbst zu richten. Die Pharisäer, so selbstgerecht waren sie. Denn sie meinten ja von sich, dass sie alles hielten, bis in jede kleine Einzelheit hinein. Und die hatten dann zusätzliche Gesetze gemacht und die hielten sie dann auch alle. Also die Pharisäer waren gerecht, aber nicht gerecht in Christus, sondern selbstgerecht. Denn sie glaubten, sie seien durch das Gesetz gerecht. Was hat das mit Kapitel 20 und Vers 2 zu tun? Ich weiß es nicht. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Darauf haben wir uns letzte Woche konzentriert. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir sehen hier, wie in Römer gesagt, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade Gottes viel größer. Viele nehmen dieses Wort hier, B von Vers 5, und meinen, dass Gott rächt sich, er sucht es, sich zu rächen an den Kindern von Menschen, die Götzen angebetet haben. Ich glaube, dass das eine Verdrehung der Schrift ist. Gott will lediglich sagen hier, dass Eltern aufpassen sollen, was sie tun. Wenn sie Raum geben in ihren Häusern, in ihren Alltag, in ihr Leben, in ihren Herzen für Götzen, werden die Kinder es genauso tun. Sie werden es sehen und werden danach handeln. Und Gott warnt sie, tut es nicht. Denn es wird nicht nur euer Leben zerstören, sondern eure Kinder werden es sehen und genauso tun. Tut es bitte nicht. Ihr verflucht eure eigenen Kinder. Und das macht mich wach als Papa. Und es sollte dich wach machen als Papa, als Mama, als großer Bruder, als große Schwester, als ein Mensch im Hauskreis, ein Mensch, der jemand zu Christus geführt hat. Es sollte dich wachsam machen. Ich werde beobachtet. Wie Kinder Eltern beobachten, so beobachten andere Menschen mich. Und ich habe Einfluss. Und für diesen Einfluss habe ich Verantwortung. Und darum geht es hier. Dann, wenn es anders wäre, würde es die Schrift widersprechen. Denn Gott vergibt gern. Und Jesus ist gekommen zu versöhnen. Der Sohn Gottes versöhnt. Vater, der Vater versöhnt uns durch seinen Sohn. Und das ist Sinn und Ziel, dass Gott sich überhaupt auf dem Weg gemacht hat, durch Mose und durch Christus zu uns hin, doch nicht um uns zu zerstören. Um höchstens uns zu warnen. Und durch die Warnung aufmerksam zu machen, dass er eine Lösung für uns bereit hat. Im Alten Testament bereits schon im Opfer des Lammes, das Gott vergeben hat durch Tieropfer. Hinweisend auf Christus, der ja kommen sollte. Und später in und durch Christus, der das alles erfüllt hat. Dann seit Christus hier ist, opfern wir ja nichts mehr. Das, was er gegeben hat, genügt. Hier muss also der Mensch begreifen, dass er seine eigenen Kinder verflucht, wenn er Götzen duldet in sein Leben. Dann Kinder nehmen das einfach auf. Aber Gottes Segen ist ja viel größer für diejenigen, die Gott achten und ehren und ihm allein anbeten. Da geht es bis ins tausendste Glied. Ist das nicht schön? Ich stand gestern vor einer jungen Frau, ja, eine ganz junge Frau, sie ist gerade Frau geworden, heute Nacht. Und das ist wirklich, also so ein Sternchen. Eine ihrer Freundinnen kommt aus dem Osten, aus der Ukraine, und sie heißt Schneeflocke. Die ist genauso süß wie die Nadine. Welch eine Freiheit, welch eine Freude. Eine Perle, ein Licht. Wenn ich aber sehe, wo sie herkommt, muss ich leider sagen, ich weiß es nicht, wie Gott das getan hat. Wenn ich sehe, wo sie herkommt. Alles um sie herum ist so dunkel. So trocken, so muffig, so verbissen, so materialistisch, so hart. So böse. Und sie ist, ich frage mich, wo kam dann dieses Segen? Und ich gucke sie an und sage, Nadine, wer hat für dich gebetet? Weil ich in der Familie gesucht habe. Wer hätte dann für Nadine? Oft ist es Opa oder Oma, oder kennt ihr? Oft ist es die Oma. Ne? Die ist andersgläubig als wir, aber sie glaubt an Jesus. Sie ist in eine ganz andere Welt aufgewachsen, aber da war Gottvertrauen und sie hat gebetet und bumm, plötzlich, ne, die Enkelin bekehrt sich und man sieht Gottes Licht mittendrin im Finsternis, oder? Ich habe das selten so klar gesehen. Ich habe es öfters erlebt. Aber wie gesagt, Nadine ist solch ein Lichtlein. Und ich habe mich gefragt, woher? Und sage, ja, Peter, meine Freundin hat für mich gebetet. Stellt euch vor, du kannst als Mutti schon für die Kinder, deine Kindeskinder beten, oder? Sende dein Licht. Segne meine Nachkommen. Wir haben gar nicht genug Zeit zum Beten, oder? Da gibt es so viel, wofür wir beten können, wenn uns Gott nur Licht schenkt. Und er schenkt uns Licht, wenn wir uns Zeit nehmen dafür. Wir sagen, Herr, ich sitze jetzt hier. Bitte zeig du mir, was ich beten soll. Mann, das haben die großen Theologen, die gesalbten Aposteln gesagt. Wenn die das gesagt haben, lehre uns, Herr, wie wir beten sollen, wie viel mehr brauchen wir das, entschuldigt bitte, Dummköpfe. Wenn die Jünger danach geschrien haben, wisst ihr, warum sie geschrien haben? Weil sie ihm so nah waren. Und die haben begriffen, Herr, ich bin dir so nah und dennoch so fern. Ich habe so viel zu lernen. Also bitte, Gott verflucht Menschen nicht. Er sagt lediglich, was sie ernten werden, anhand ihres eigenen Handelns, mehr nicht. Es wäre ja unlogisch, oder? Wenn Gott Menschen verflucht hier im Gesetz, warum hat er denn seinen Sohn gesandt, dass er für alle Menschen sterbe? Irgendwo müsste Gott bekloppt sein, oder? Es ist überhaupt keine Logik dran. Das ist ein totaler Widerspruch. Aber es gibt viele evangelikale Christen, die das sogar wagen, so auszulegen. Das ist nicht so. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt und sich freut in der Vergebung und sucht zu vergeben. Er zeigt den Menschen nur ganz deutlich auf, was er erntet. Und wir sollten uns das überlegen, diese Götzen in unser Leben. Ah, dein Götze kann dein Mann sein, dein Götze kann deine Frau sein, dein Götze kann dein Kind sein. Es muss nicht ein Mercedes sein oder ein Haus oder ein Beruf. Nein, nein, das geht ganz schnell. An wem hältst du dich fest? Das ist dein Götze. Zu wem schreist du, wenn du in der Not bist? Früher war es bei mir ein Bäcker. Oder Dortmunder Union, da habe ich nachgeschrien. Das war mein Gott in der Not. Und du merkst, dass in der Not, in deine Reaktion, dein Ich spricht. Dein Ich zeigt dir, dein Handeln, dein Denken, wo dein Gott ist. Halt dich fest an Papa und Mama. Ja, sind ja heute die wenigsten, ne? Oder? Die sind froh, wenn sie raus sind von zu Hause. Aber früher war das so, dass Menschen sich an Eltern geklammert haben und sind zusammengebrochen und sind zum Häufchen Elend geworden, als Papa und Mama starben. Da wussten die nicht mehr, ne, was sie tun sollte. Heute freuen sich die Kinder, ne? Es kommt ja Knete. Aber nicht bei uns. Deswegen freuen sich unsere Kinder gar nicht. Die können sich gar nicht freuen, dass wir verrecken, Gabi und ich. Erstens gehen wir im Himmel, da ist noch viel schöner. Und zweitens bleibt sowieso nichts übrig. Das haben wir alles der Gemeinde geerbt. Vererbt? Vererbt. Lasst uns mal ganz kurz hier zurückschauen zu der Apostelgeschichte, wo wir kurz gelesen haben. Apostelgeschichte, Kapitel 17, haben wir diese Verse gelesen, wo unser großer Bruder Paulus mittendrin steht in diese Stadt, nämlich Athen. 17. In Athen. Und er sieht, und Athen war, wie letzte Woche, glaube ich, gesagt, die Stadt. Also da waren alle Intellektuellen, nicht nur Reiche, nicht nur die Künstler, sondern die Philosophen, die Großen der ganzen Welt. Athen war mehr als Heidelberg, Paris und London und New York zusammen. Und Paulus ist da und sieht, wie diese Menschen, die so intelligent sind, dass der normale Mensch gar nicht wagt, mit ihnen zu philosophieren. Kennt ihr solche Menschen? Ich frage häufig nach dem Beruf, gestern auch in den Begegnungen, ich will ja wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ne? Und der eine sagt zu mir, ja, ich bin Informatiker. Dann habe ich gesagt, Prost und Tschüss. nichts gegen Informatiker, aber Angst kann ich nicht sagen. Aber ich hab nicht viel Freude, mich mit Intellektuellen zu streiten. Aber hier, der Paulus ist ja sehr intelligent. Der hatte der beste Lehrer, den es überhaupt gab damals. Und Paulus konnte eloquent sein für diejenigen, die eloquent waren. Und in Vers 24 sagt er, Gott, der die Welt gemacht hat, das ist 17, 24, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Jesus sagte der Samariterin, ihre Frage ist nämlich, wo bete ich an, in Jerusalem oder in Samarien? Wo ist es korrekt, wo ist es richtig? Und Jesus sagt, es ist keine Kopfsache, hier, da ist der Tempel, Schnuckiputz. Und egal, wo du herkommst, auch wenn du 7 Männern gehabt hast, kann er das reinwaschen und in dir leben. Stell dir das mal vor, das ist seine Botschaft an diese Frau. Und das sprengt ihr Denken, ihr Gefühl, ihr ganzes Leben so sehr, dass man sie nicht mehr zurückhalten. Sie will das ganze Dorf evangelisieren, bekehren, zu Jesus führen. Gott, der Herr, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht im Tempel, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf den ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten. Gott ist ein Gott, der keine Grenzen kennt. Menschen hat er aber Grenzen gesetzt. Das sollten wir nie vergessen. Und unsere Grenzen machen uns oft demütig. Sie zerbrechen uns. Kennt ihr das? Oh Mann. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr. Habe ich einen Sprung gemacht da? Nee. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden, der unter uns ist, denn in ihm leben, weben und sind wir. Stell mal vor, die beten da an, diese kalte, harte Steine. Götzen aus Stein, aus Holz, aus Gold und Silber knien sich nieder davor, bringen Opfer. Diese Dinge, die sich nicht bewegen, starr stehen sie da. Und Paulus sagt ihnen, das ist etwas anders. Es hat mit Leben, in Gott leben und in Gott weben. Das ist schon philosophisch, das ist schon eloquent, was er hier sagt. Es ist natürlich nicht auf sein Mist gewachsen, das sind Worte Gottes. Aber danach sehnen wir uns doch, das ist es doch. Freiheit in Gott, Leben und Weben in Gott. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir wollen wissen, wer ich bin. Unsere Lehrer, Pädagogen und Psychologen sagen, du musst erkennen, wer du bist. Ich sage dir, das kannst du nur in Jesus. Und wer du bist in Jesus, ist sowas von kostbar. Das ist so groß. Das ist so herrlich. Weißt du, wie wertvoll du bist? Du alleine. Dann, wenn es nur wegen dir gewesen wäre, wäre er gekommen. Du bist das Leben seines Sohnes wert. So sehr liebt dir dein Vater. Bist du in Gott? Vorher weißt du gar nicht, was du bist. Wie wertvoll du bist. Und ich staune darüber, wie Christen wir uns immer noch beweisen wollen, mit dem wir erzählen, wo wir herkommen und was wir gemacht haben und mit wem wir Gespräche geführt haben und wen wir bekehrt haben und was wir gelernt haben. Und wir vermitteln ständig. Du hast das Gefühl, Hey, Alter, Ralf, setz dich hin. Jesus hat dich lieb. Das ist ein frommer Spruch, Jesus hat dich lieb. Nee, das ist es alles. Gott liebt dich und das macht dich so unvorstellbar wertvoll. Das macht dich so frei. Das erfüllt so, dass die Jünger sagen, ja, wenn wir das haben, wenn wir dich haben, was wollen wir denn noch? Gar nichts. Du bist alles. Wo sollen wir hin? Weiß nicht mehr. Wir sind von dir gefunden worden. Wo sollen wir denn hin? Paulus sagt, hey, wenn ich zurückgucke, nein, ich sage lieber nicht, was er gesagt hat, was das ist, wenn er zurückguckt. Ohne dich ist alles scheiße. Das habe ich gesagt. Ich kriege Ärger mit meiner Schwester. Sie sagt immer zu mir, Peter, du solltest solche Worte nicht gebrauchen. Ich tue es bewusst, um sie zu ärgern. Denn im Leben weben und sind wir. Im Leben, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Hey, er hat uns gezeugt. Hey, Gott hat einen neuen Menschen, einen vollkommenen, einen heiligen Menschen in dir gezeugt. Zwei neue Brüder haben in unserer Mitte in den letzten 14 Tagen, ich weiß nicht an welchen Tag, haben die sich bekehrt. Da sind neue Menschen da. Das ist nicht das Alte, ist vergangen. Bitte seht nicht Mark und hilf mir. Kai. Na? Noch nicht. Also siehst du, das war prophetisch. Mark ist nicht mehr der Mark, den ihr mal kanntet. Da hat Gott etwas Neues in ihm gemacht. Da wir nun wir sagen oft, ja, ich kenne ihn. Ich weiß ganz genau, wie er jetzt reagiert. Ah, der hat das gemacht. Ich weiß, wer das war. Nee, das ist passiert. Ich weiß, wer es war. Der war das. Ich kenne ihn. Ich weiß, wie er ist. Wahnsinn, ne? Wie wir andere Menschen richten und Grenzen setzen. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, der Mensch hat dummes Zeug getrieben und Gott hat ein Auge zugemacht. Und er sagt ja nicht, weil es gut war, nicht, weil es okay war, sondern Gott, weil Gott geduldig und barmherzig ist. Aber irgendwann hat er ganz deutlich, er hat dann Klartext gesprochen und seitdem Gott Klartext versprochen hat, hat der Mensch eine Verantwortung. So hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hingesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Er spricht ein klares Wort wieder zurück zu dem, was wir gelesen haben in Vers 5, in Kapitel 20 von Exodus. Damit der Mensch umkehrt, damit er seine Gesinnung ändert. Deswegen warnt Gott ihn. Gott verflucht und verdammt aber nicht. Gott ist nicht so. Es kommt zwar ein Gericht und das soll für eine Warnung für uns alle sein, aber Gott in dem Ganzen ist geduldig und barmherzig und wartet auf uns. Also wir haben diese Verantwortung zu handeln nach dem Gewissen, das Gott uns gegeben hat und so geschärft hat durch die Gebote. Wir wissen, was es ist, ne? Weil wir wissen, was gut und richtig ist. Unser Problem ist, wir haben es schwer, wir können es nicht tun. Wir lesen weiter, Vers 7 von Exodus, Kapitel 20. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das heißt hier nicht nur Gruß Gott sagen oder Gott sei Dank oder wir benutzen Namen Gottes auch darüber hinaus, um zu fluchen, gerade in der englischen Sprache. Also die deutsche Sprache ist, was Fluchen betrifft, im Vergleich mit vielen anderen, auch mit Spanisch, eigentlich einigermaßen sauber. Und wir wissen, wie schmutzig sie ist, ne? Aber Englisch und Spanisch ist noch viel, viel schlimmer. Was Menschen so formulieren. Das ist wohl damit gemeint, dass wir einfach nicht diesen Namen, der ein Jude ja nicht einmal wagte, zu nennen. Ne? Wir müssen da Achtung vor Gott haben und seinen Namen. Wenn ich etwas ständig gebrauche, dann verliere ich den Sinn, das Empfinden dafür, dass ich es mit Gott zu tun habe. Wenn ich sein. Stell dir vor, Gott dreht sich jedes Mal um, wenn jemand seinen Namen gebraucht. Wahnsinn, oder? Man gut, dass er überall ist, er braucht sich gar nicht umzudrehen. Aber wie oft wird denn sein Name missbraucht? Einfach leichtsinnig. Aber das ist nicht nur gemeint hier in diesem Text, darüber hinaus ist eigentlich viel mehr gemeint. Und das heißt, es ist das, was Jesus als Heuchelei, ihr sagt, ihr seid gläubig, Pharisäer, aber tun tut ihr gar nichts. Das ist den Namen Gottes missbrauchen. Ich behaupte, ich sei Christ, aber lebe oder mein Leben zeugt davon, dass ich überhaupt keins bin. Das ist den Namen Gottes missbrauchen. Da sage ich etwas, was gar nicht stimmt. Ich missbrauche seinen Namen. Ich sage, ich bin Christ. Ich folge Christus nach. Also bitte sage es nicht. Nehme seinen Namen in eine Form, die nicht korrekt ist. Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete den Herrn den Sabbattag und heiligte ihn. Ein sehr wichtiges Gebot, denn dieses Gebot wird auch geistlich ausgelegt im Neuen Testament. Es geht hier um Ruhen und das Ruhen. Gott will, dass sein Volk ruht. Und dieses Gebot gibt es schon. Bei der Schöpfung schon, sagt Gott zu der Menschheit, nicht zu den Juden. Das müssen wir sehen erst einmal. Ne? Ruht. Das ist ein Ruhetag. Ich habe vollendet, jetzt will ich ruhen und das genießen. Und im Ruhen und Genießen ist die Vollendung, nicht im Wirken. Und Gott wollte das genießen. Er wollte sich freuen an dem, was er geschaffen hat in 6 Tagen und hatte sich hingesetzt und hat das sozusagen und hat das genossen und hat seine Menschen, nicht sein Volk, denn damals war es nicht sein Volk, macht das genauso. Ruht und genießt das Leben. Und das wissen alle Menschen eigentlich, dass sie einen Ruhetag brauchen. Es gibt viele, die sagen, ja Gott und Gebote und Bibel, so ein Quatsch, ne? Aber den Sabbat, den wollen sie haben, ne? Den Samstag oder Sonntag. Naja, bei uns ist es hier in Deutschland nicht einmal 1 Tag in der Woche, es sind 2 Tage, oder? Normalerweise. Wir arbeiten nur noch 5, ne? In vielen Ländern ist es nicht so. In Indien arbeitet man 7 Tage, sonst hat man nichts zu essen. Ne? Und in vielen anderen Ländern ist es nur 1 Tag. Uns geht es so schlecht als Deutsche, weil wir, na, ich sag das lieber nicht, eine ruhige Kugel schieben im Vergleich mit vielen anderen Menschen. Aber ist es in Gottes Sinne, dass wir zur Ruhe kommen, Abstand bekommen zu den Ganzen, alles so ein bisschen mit Abstand betrachten und zur Ruhe kommen. Gott will, dass der Mensch zur Ruhe kommt, alle Menschen, nicht nur sein Volk im Alten Testament und auch nicht nur sein Volk im Neuen Testament. Aber es gibt viel Streit, gerade an dieser Stelle, es ist interessant, auch in evangelikalen Kreisen hat gesagt, der richtige Christ, der hält den Sabbat. Und wenn du den Sabbat nicht hältst, dann bist du kein richtiger Christ. Das gab es zu Paulus Zeiten und das gibt es auch heute. Es gibt auch hier ganz in unserer Nähe solche Sachen werden. Und manchmal wissen die Geschwister gar nicht, was die dazu sagen sollen, weil sie mit der Bibel kommen. Und das ziemlich kräftig unterstreichen und Menschen unter Druck setzen. Kolosser 2,16. So lasst euch nun, Kolosser 2,16, so lasst euch nun von niemanden ein schlechtes Gewissen machen. So lasst euch nun von niemand ein schlechtes Gewissen machen. Ich kann das nicht, ich bin verführt, das nochmal zu sagen. Ihr kennt das, oder? Ständig, oder? Ständig ist durch Bruder und Schwester der Ankläger da, oder? Wegen Speise. Es muss nicht Fisch am Freitag sein. Wegen Speise und Trank. Das sind Gebote, Ordnungen, nicht Verbote. Es ist gut für viele, dass sie gewisse Dinge nicht trinken. Es ist gut, das ist deren Freiheit. Aber diejenigen, die diese Freiheit haben und es auch nicht möchten und es nicht tun, dürfen die anderen nicht zwingen. Wir haben eine Situation hier in der Gemeinde, wo ein Bruder uns zwingen wollte, die ganze Gemeinde Traubensaft zu trinken. Und nicht, weil er schwach war, sondern weil er so stark war. Die Schwachen sollen wir entgegenkommen, ne? Die in Anfechtung kommen, wenn wir Dinge tun, die falsch sind, die unsicher werden. Aber die Frommen sind immer die Starken, die üben den Druck auf die anderen. Und die haben so viel Muckis, dass sie in der Lage sind, eine ganze Gemeinde zu zwingen und ihnen zu sagen, was sie trinken sollen zum Abendmahl. Nur, weil die Person behauptet, hat ein Alkoholproblem. Und dann trinken wir Saft in der Gemeinde und dann von der Gemeinde, vom Abendmahl, geht er in eine Kneipe und haut sich den Kopf voll. Ja, wir lachen, das ist aber so. Und ich kenne das. Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Seht ihr? Lasst euch nicht zwingen. Paulus muss ja einen Grund haben, warum er das so deutlich gesagt hat. Jesus selbst hat Stellung hier genommen zu der ganzen Sache. Jesus sagt, wir haben keine Zeit, sind nur noch 4 oder 5 Minuten. Jesus sagt in Markus Kapitel 2, dass der Mensch nicht da ist, dass er das Gesetz diene und dass der Menschensohn nicht gekommen ist, um ein Knecht des Sabbats zu sein, sondern dass er als Sohn Gottes über den Gesetz steht. Er kommt und erfüllt das Gesetz, sodass wir davon befreit werden. Und dass das Gesetz, bitte, und das ist unheimlich wichtig, alle andere Form, das Gesetz anzuwenden, sind teuflisch. Das Gesetz ist da, um uns zu dienen. Und nicht wir das Gesetz. Denn wenn wir meinen, wenn wir diese Gesinnung haben, haben wir letzte Woche gesehen, wir sind verflucht unterm Gesetz. Denn das Gesetz ist Fluch. Wir sind nicht da, um das Gesetz zu dienen, sondern das Gesetz dient uns. Auf welche Weise dient mir das Gesetz? Es treibt mich zu Jesus. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Gnade. Ich brauche Barmherzigkeit. Du musst mich zerbrechen. Es treibt mich zu Christus. Das Gesetz dient. Es herrscht nicht über mir. Lies das mal, wenn ihr Zeit habt. Es ist ein ganzer Abschnitt in Markus da, Kapitel 2. 23 bis. Die Jünger haben ja, und das ist klar aus Apostelgeschichte, in Kapitel 20 und Vers 7 steht das ganz deutlich, die versammelten sich, deren Sabbat war am ersten Tag der Woche, nicht am jüdischen Sabbat. Jesus ist auferstanden an welchen Tag? Das ist der Tag des am ersten Tag der Woche, am unseren sogenannten Sonnentag. Blöd. Oder Sonntag. Naja, heute zufällig. In Offenbarung in Kapitel 1 und Vers 11 steht der Tag des Herrn oder des Herrentag. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Peter, nenn das nicht Sonntag. Don't call it Sunday. It's the Lord's Day. Ist des Herrentag. Und dann später habe ich gelernt, alle Tage sind des Herrn Tag. Und da drin leben wir. Und das ist das Geheimnis. Dann, dieser Tag, dieser Sabbat ist ein Ruhetag. Okay, das haben wir gesehen. Und Gott vollendet in der Ruhe. Okay? Der Mensch, der aus dem Geist geboren ist, ruht. Wie lange ruht er? Nur heute? 7 Tage ruhen wir. Woran ruhen wir? Und das ist das, was so wichtig ist. Hebräer, vielleicht haben wir noch Zeit, 1 oder 2 Minuten es zu lesen. Was ist Ziel und Sinn? Jesus Ankunft, Jesus Weg, Jesus Ankunft, Jesus Tod und seine Auferstehung. Was ist Sinn und Ziel? Dass wir zur Ruhe kommen. Die Pharisäer haben interessanterweise Jesus immer wieder angegriffen. Er heilte Menschen am Sabbat und sie haben ihn fertig gemacht. Seht ihr, welche Gesinnung? Gott tut Gutes, Jesus tut Gutes am Sabbat und er wird dafür angeklagt von Menschen, die gesetzlich sind. Hebräer 4. Da steht das eigentlich sehr, sehr klar. Und wir kriegen das hin, auch bis heim. Mann, das ist wirklich ein Wunder. Oder das ist Geschichte. Wir müssen hier irgendwie das nieder... Stefan lacht. Stefan ist erst um 4 Uhr ins Bett gekommen, weil er gearbeitet hat bis morgens bei der Hochzeit. Und ich kann ihm verstehen, dass er sich freut, wenn wir um 5 vorbei sind. Hebrews chapter 4, verses 6 to 11, 6 bis 11 von Kapitel 4 von Hebräer. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams. Er spricht über das Volk im Alten Testament. Bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, ins verheißene Land, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das ist diese Ruhe. Dieser Sabbat, wo ich weiß, er hat gesagt, es ist vollbracht und das gilt für mich. Und weil das gilt, es ist vollbracht, ich brauche nichts mehr zu tun. Und das ist so einfach, aber so schwer, oder? Wie lange bist du Christ und hast das immer noch nicht kapiert? Ich bin so frech und sage das. Warum? Weil ich mich selber kenne. Ich bin immer im Streben. Ein Streben, wie Dinge wieder gut zu machen. Dinge zusammenzukitten. Etwas zu tun, damit Gott mir nicht mehr böse ist. Das ist es alles. Wenn ich das tue, wenn ich das überhaupt nur denke, bin ich noch nicht zur Ruhe gekommen. Haben wir das kapiert? Denn ich habe verstanden, dass das gilt und stimmt. Ich habe es vollbracht. Und das ist die Auseinandersetzung. Sie war damals in der Gemeinde und sie ist heute noch in der Christenheit. Und gerade zwischen der katholischen Kirche und der Evangelikalen, interessanterweise aber, dass es viele Evangelikalen, die das bis zum gewissen Punkt glauben. Ich meine, die Katholiken glauben an Gnade und Werke, das wissen wir. Sie geben es nicht alle zu, aber das ist wirklich so. Wir glauben nur an der Gnade, aber sind so schnell dabei, etwas zu tun, um Gott zu beruhigen, dass er ja auch lieb zu uns ist. Der ist sowas von bescheuert. Und es gibt auch eine Form von fromme Werke, die intellektuell sind. Es gibt eine Ebene, es ist eigentlich ein Stück auch zu sehen im Wort des Glaubens. Es gibt eine Lehre, das nennt man Wort des Glaubens. Wenn du richtig glaubst, dann empfängst du. Wenn du nicht richtig glaubst, empfängst du nicht. Das heißt, wenn du die Schrift richtig verstehst, die Bibelstellen richtig zusammenfügst, die Erleuchtung hast und richtig glaubst, dann kriegst du das immer, was du willst. Deine Heilung, dein Auto, dein Haus, dein Urlaub, dein Job. Du kriegst das alles, wenn du richtig glaubst. Was ist das? Geschwister, das ist Werkgerechtigkeit. Denke richtig und du bekommst. Das ist doch, ich leiste das doch, oder? Das ist eine Form vom Werkgerechtigkeit, eine intellektuelle. Lasst euch niemals. Und das ist das, was hier unter den Kolossern passiert ist. Und Paulus hat sich gewehrt. Er hat gesagt, steigt überhaupt nicht darauf ein. Er sagt, wollt ihr da wieder hinkehren zurück zu dem, wovon Jesus euch erlöst hat? Niemals. Ihr seid zur Ruhe gekommen in Christus, hoffentlich, und lasst euch das niemals wieder nehmen. Jesus kommt und er sagt uns, notiert euch das, dann ist es schon über die Zeit, Matthäus 11, 28 und 29, Jesus kommt und sagt, ich will euch meine Ruhe geben, meine Ruhe schenken. Er ist gekommen. Nicht damit wir halten, sondern er ist gekommen, um zu halten. Und er hat gehalten und aus diesem Grund können wir loslassen, Geschwister. Und wenn wir wirklich losgelassen haben, dann können wir ganz natürlich ihm auf eine Weise folgen, die uns ohne diese Befreiung niemals möglich gewesen wäre. Und das sagt dir ein Profi, ob das im Bereich des Handwerkes, des Berufs oder Sports, ein Mensch, der verkrampft ist, kann seine Leistung nicht bringen. Er muss zum Physiotherapeut und muss massiert werden. Ein Mensch, der gelassen ist, der weiß, Christus hat es getan und da entsteht doch in dem Moment solch eine Kraft und ich tue Dinge, wozu ich dachte, bin gar nicht in der Lage. Und wodurch tue ich das? Durch und in Christus. Also, Sabbat, morgen ist Sabbat. Für Schüler, bleib doch zu Hause. Dienstag ist Sabbat. Hey, Sabbat! Er hat es vollbracht. Lasst uns doch aufstehen und dafür danken zusammen. Einfach dafür, jeder wie er so es aufs Herz hat. Herr, ich danke dir für diese Freiheit. Ich danke dir für diese Ruhe. Und wenn du sie nicht hast, bitte ihn darum. Ich gebe dir diese Ruhe. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Lasst uns aufstehen, singen, und Jörg wird euch auch eine Minute geben zum Beten, da wir sowieso zu spät fertig geworden sind.